Kriminelle und die Behörden. Teil 1. Bitcoin wird für den Drogen- und Waffenhandel benutzt. Stimmt. Bargeld wird für den Drogen- und Waffenhandel benutzt. Stimmt auch. Diamanten werden für den Drogen- und Waffenhandel benutzt. Stimmt auch. Eines muss man einfach akzeptieren. Drogen, Waffen und sogar Menschenhandel gab es schon immer und wird es immer geben. Genauso wie andere illegale Unternehmungen, vom Schwarzmarkt für Zigaretten, um die Tabaksteuer dem Staat vorzuenthalten, bis zum Mehrwertsteuerbetrug. Kriminellen Aktivitäten alleine innerhalb der Sparte der sogenannten White-Collar-Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität. Auch schwerere Verbrechen, Kapitalverbrechen, werden nicht verschwinden. Menschen werden auch weiterhin von Verbrechern betrogen, überfallen, ausgeraubt, erpresst, verschleppt und ermordet. Dagegen kann man nichts machen, außer es per Gesetz zu verbieten, die Polizei diese Verbrechen aufklären und die Verbrecher verfolgen zu lassen und sie dann vor Gericht zu stellen. Bei all diesen Verbrechen spielt jedoch die Übertragung von Werten eine überragende Rolle. In den meisten Fällen geht es tatsächlich nur um eines: Der Verbrecher will Geld. Die Staaten und die Polizei wollen Verbrechen verhindern oder zumindest aufklären. Der Spur des Geldes zu folgen, war schon immer ein guter Ansatz, um die meisten Verbrechen aufzuklären. Außen vor bleiben meistens Verbrechen aus Leidenschaft, bei denen es nicht um Geld, sondern um verschmähte Liebe oder Neid geht. Diese Verbrechen werden deshalb leichter aufgeklärt, weil der in Frage kommende Täterkreis in der Regel sehr klein ist und meistens in sozialer Nähe zum Opfer zu finden ist. Die Spur des Geldes. Um die Spur des Geldes nun zu verwischen, ersinnen Verbrecher und Ganoven immer neue Methode des Geldtransfers. Eine Kryptowährung ist aufgrund der vermeintlich angenommenen Anonymität ein sehr interessanter Transportweg für die Kriminellen dieser Welt. Sie glauben oder glaubten zumindest, dass sie sich nun tatsächlich per Bitcoin bezahlen lassen können, ohne dass es eine Spur des Geldes gibt, die die Strafverfolgungsbehörden zurückverfolgen können. Weit gefehlt. Durch die öffentlich zugängliche Blockchain ist der Public Ledger, das öffentliche Kassenbuch, in der alle, aber auch wirklich alle Transaktionen von der Stunde Null an stehen, die beste Spur des Geldes. So ist die ehemalige Staatsanwältin Catherine Horn ein großer Fan der Bitcoin-Blockchain, weil am Ende sich herausgestellt hat, dass die Blockchain mehr die Guten unterstützen kann als die Bösen. Sie war es, die die Ermittlungen gegen die Darknet-Website Silk Road leitete, nachdem der Initiator und Betreiber dieser Seite, ein Mann namens Ross Ulbricht, sich selbst ans Messer geliefert hatte. Im Sommer 2017 wurde das Urteil lebenslang in seinem Fall nochmals vor einem US-Gericht final bestätigt. Lebenslang! Das Gericht begründete das Urteil der vorherigen Instanz unter anderem mit der Aussage, dass auch wenn der angeheuerte Mörder Ian selbst betrogen habe, seine Absicht doch ganz klar zu erkennen gewesen sei. Eine spannende Geschichte. Darknet, Bitcoin, Mord und Totschlag. Auf der Silk Road Website konnte man quasi alles kaufen. Vor allem Drogen, aber leider auch Kinderpornografie, gefälschte Ausweise, gestohlene Kreditkartennummern und Waffen. Man konnte sogar Auftragskiller beauftragen, was erwähnter Ross Ulbricht auch selbst versuchte. Daraus wurde eine der wildesten Kriminalgeschichten der letzten Jahre. Die Geschichte, die nun folgt, wurde nur durch die Blockchain möglich. Am Anfang, weil die Beteiligten annahmen, die Nutzung von Bitcoin sei vollständig anonym und am Ende auch wieder, weil die Nutzung von Bitcoin eben nicht anonym ist, sondern nur pseudonym. Man kann nämlich die jeweils Beteiligten unter bestimmten Umständen identifizieren und kann ihnen somit jede einzelne Transaktion lückenlos nachweisen. Der Vorteil für die Strafverfolger ist auch in diesem Fall wieder die unveränderbare Historie einer jeden einzelnen Transaktion in der Bitcoin-Blockchain. Einerseits hat Bitcoin also den Zahlungsverkehr für illegale Produkte ermöglicht, aber dann auch gleich wieder dafür gesorgt, dass die Verbrecher identifiziert und gefasst werden konnten. Ist die Blockchain nun gut oder doch böse? Auf jeden Fall sorgt diese neue Technologie für eine Menge spannender Geschichten. Eine Staatsanwältin erzählt: Catherine Horn heißt die Staatsanwältin, die die Silk Road Untersuchungen leitete. Jede Technologie, die es wert ist, genutzt zu werden, wird als erstes von Kriminellen eingesetzt. Kriminelle sind die idealen Beta-Tester für neue Technologien, sagte sie auf der TD-Konferenz in San Francisco im Herbst 2016. Die digitale Währung Bitcoin und die damit verbundene Blockchain-Technologie macht da keinen Unterschied. Sie half Drogendealern dabei, ihre Drogen im Darknet zu verkaufen. Am Ende hat sich aber herausgestellt, dass die Blockchain eher die Guten als die Bösen unterstützen kann. Sie ist ein großer Fan der Blockchain, weil die Blockchain in diesem Falle ihre Arbeit erleichtert hatte. Sie arbeitete über 10 Jahre als Strafverfolgerin und hat nach eigenen Angaben Mörder, Mitglieder der organisierten Kriminalität, Kartellgangster, Wirtschaftsverbrecher und Cyberkriminelle ins Gefängnis gebracht. Die Silk Road stellte zu Anfang für die US-Behörden ein schwer zu knackendes Problem dar. Deshalb stellte man sogar eine behördenübergreifende Sondereinheit zusammen, in der Agenten und Spezialisten verschiedener Behörden eng zusammenarbeiteten. Sie jagten den Betreiber der Website, der sich hinter dem Pseudonym DPR, Dread Pirate Roberts, versteckte. Ein Undercover-Agent wird eingeschleust. Da die Website im Darknet betrieben wurde und dort die bekannten Techniken, um den Standort des Servers herauszufinden, versagen, ersannen die Agenten einen Plan, wie sie durch einen eigenen eingeschleusten Agenten an den Betreiber herankommen wollten. Einer ihrer Männer sollte sich in das Vertrauen des Administrators und Betreibers, jenen anonymen DPR, einschleusen. Diese Rolle übernahm ein Agent und wurde unter dem Pseudonym NOB auf dem Marktplatz aktiv. Das war im Jahr 2013. Dieses Jahr war für Betreiber DPR kein Zuckerschlecken, denn er wurde selbst erpresst. Das kann leicht passieren, wenn man sich mit Kriminellen einlässt. Er erhielt über seine eigene Seite Drohungen von jemandem, der sich hinter dem Pseudonym Death from Above versteckte. Death from Above wollte hunderttausende Dollar für sein Schweigen. Wenn DPR das nicht zahlen würde, würde er die wahre Identität von DPR und dessen Aufenthaltsort der Polizei übermitteln. Eine blöde Situation für DPR. Das war aber noch lange nicht alles. Ein weiterer User mit dem Namen French Mate offerierte DPR Insider-Informationen aus der Ermittlertruppe, so dass er zumindest wissen könne, wo die Behörden stehen und was sie wissen. Als Kaufpreis wurden wieder hunderttausende Dollar gefordert. Alles natürlich zahlbar in Bitcoin. Dann, im Sommer 2013, wurde die Silk Road Website gehackt. Ein anderer böser Bube brach offensichtlich in die Website ein und stahl 21.000 Bitcoin von den Servern der Silk Road. Der Bitcoin-Kurs war damals sehr stark am Schwanken, aber man kann den Schaden auf etwa 25 Millionen Dollar beziffern. DPR stand also unter enormem Druck. Zumal die gestohlenen Bitcoin gar nicht DPR gehörten, sondern seinen Händlern, die nun erleben mussten, wie ihre Händlerkonten auf der Silk Road geräumt wurden. Er wurde natürlich sofort aktiv und versuchte, den Vorfall mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aufzuklären. Er war sogar erfolgreich und identifizierte den Hacker. Es war allerdings gar kein Hacker gewesen. Einer seiner Mitarbeiter, ein Mann namens Curtis Green, der Administratorrechte, also uneingeschränkten Zugang zu den Servern besaß, hatte die Bitcoin abgezogen. DPR war so sauer, dass er sich entschloss, diesen Verräter ermorden zu lassen.